Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute besprechen wir das Hörspiel Fünf Freunde und das Burgverlies. Hallo Heike, du hast dir diese Folge ausgesucht. Gab es dafür eigentlich einen speziellen Grund?
Hallo Marc, ich würde diese Frage mal mit Jein beantworten. Ja, für die Serie Die Fünf Freunde. Das war als Kind meine Lieblingsserie. Davon hatte ich auch mit Abstand die meisten Kassetten zu Hause und habe die wirklich rauf und runter gehört. Von den Originalfolgen mag ich eigentlich immer noch alle ziemlich gerne. Und das Burgverlies ist eine meiner Lieblingsfolgen, auf die ich jetzt einfach Lust hatte, um sie zu besprechen. Was verbindest du mit den Fünf Freunden?
Ich kann mich nicht daran erinnern, die in meiner Kindheit gehört zu haben. Bestimmt mal die ein oder andere aus der Bücherei ausgeliehen. Ich wüsste jetzt keinen Grund, wenn ich einen finden müsste vielleicht, dass ich den Eindruck heutzutage habe, dass die Fünf Freunde, zumindest die Alten, sehr techniklos sind. Und in der damaligen Zeit war ich an Computern und Astronauten interessiert. Du sagtest, das sei die Serie, von der du die meisten Folgen hast. Sammelst du die heute noch aktiv und hast du auch alle gehört?
Wie wir ja in der ersten Folge schon gesagt haben, war mir das Konzept Sammeln als Kind irgendwie nicht so wirklich bekannt. Meine Schwester und ich hatten einfach viele von diesen Folgen. Wo die herkamen, kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen, ob wir die alle auf einmal gekauft haben, ob meine Schwester die im Laufe der Zeit angesammelt hat, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass ich die Folgen 1 bis 10 tatsächlich alle hatte und über 10 dann noch so die eine oder andere. Und damals wusste ich auch nicht, dass es so viele davon gibt. Nachdem ich die Fünf Freunde zwischendurch mal etwas aus den Augen verloren hatte, habe ich sie mit so Anfang, Mitte 20 wiederentdeckt und dann beschlossen, meine Sammlung aufzufüllen, die Lücken zu schließen und dann festgestellt, oh, da gibt's noch sehr viel mehr. Und dann habe ich angefangen zu sammeln.
Ich selbst habe jetzt, wie gesagt, ja keine Kindheitserinnerung an die Fünf Freunde. Das Einzige, was ich mit den Fünf Freunden und Erinnerungen zusammenbringe, ist Reparatur. Es gab mal eine Kassette, bei der das Band an sich noch okay war, aber das gelbe Plastikteil der Kassettenbandträger defekt. Da in den 80ern in meinem Haushalt alles auf Kassette war, Musik und Computerdaten, hatte ich da recht viel mit Bandsalat und kaputten Kassetten zu tun. Und das Wissen konnte ich dann ausgraben und Anfang der Jahrtausendwende die Kassette reparieren. Ich habe mir also dann eine Leerkassette besorgt mit Schrauben und habe mit ganz friemeliger, feinmotorischer Kleinarbeit, wo meine Finger gezittert haben, das Band gewechselt und die Kassette läuft auch heute noch. Die Fünf Freunde sind ja eine sehr bekannte Serie. Hast du dennoch allgemeine Fakten gefunden, die du selbst nicht gewusst hast?
Ja, dazu vorweg vielleicht ein Funfact. Ich wusste zwar, dass Oliver und Udo Rohrbeck, die beiden, die Julian und Anne vertonen, Geschwister sind. Aber neu für mich war zum Beispiel, dass entgegen der Rollen Ute die ältere Schwester ist. Aber fangen wir von vorne an. Die Fünf Freunde sind im Original eine Buchreihe von Enid Blyton, die sie zwischen 1942 und 1963 geschrieben hat. Dabei entstanden 21 Bände. Die Serie war schnell sehr beliebt, sodass auch andere Adaptionen in anderen Medien stattgefunden haben. Unter anderem gab es schon früh zum Beispiel ein Hörspiel von Ariola auf Schallplatte und 1977-78 entstand dann eine britische Fernsehserie. Diese wurde 1978 auch im ZDF ausgestrahlt und weil sie ziemlich erfolgreich war, hat Europa sich entschieden, mit den Originalsynchronsprechern aus dieser 1970er britischen Serie ein Hörspiel zu produzieren. Mit diesem Fakt haben sie auch auf dem Cover geworben mit den Originalsprechern der Fünf-Freunde-Fernsehserie.
Das offensive Werben mit denselben Sprechern zwischen Hörspiel und Fernsehserie, glaubst du, dass das für irgendjemand ein Kaufargument war? Als Kind kannte ich ja Sammeln auch nicht und wenn ich eine Abenteuerserie hätte hören wollen, dann hätte ich meine Eltern gebeten, die zu kaufen. Aber dass das dieselben Leute sind wie im Fernsehen, das wäre mir, glaube ich, völlig egal gewesen.
Kann ich wenig beurteilen. Bei mir war es so, dass ich die Hörspiele kannte, bevor ich die Serie gesehen habe. Die habe ich, da sie für mich zu früh in Anführungszeichen im Fernsehen lief, mit Sicherheit in der zweiten oder dritten Wiederholung irgendwann Mitte der 80er mal gesehen und nicht als sie rauskam 1978. Insofern bin ich mir nicht mal sicher, dass ich das gemerkt habe, dass das die gleichen Sprecher sind. Und wenn, dann kannte ich sie einfach schon von den Hörspielen. Die Fünf Freunde Europa Hörspielserie startet 1978 und ist damit die älteste von den großen und bekannten Serien aus dem Hause Europa. Zum Beispiel die drei Fragezeichen oder TKKG sind erst 1979 bzw. 1981 gestartet. Europa hat dann zwischen 1978 und 1983 die 21 Originalfolgen aus der Feder von Enid Blyton produziert als Hörspiele und danach gab es erstmal eine Pause. Wie schon gesagt, waren die fünf Freunde in verschiedenen Medien erfolgreich, sodass ein Verlag auch schon in den 70ern Ghostwriter angeheuert hat, um die Serie fortzusetzen, nachdem Enid Blyton 1968 schon gestorben war. Die 8 nächsten Folgen von Europa basieren auf Büchern eines französischen Autors und sind schon mit der 2. Sprechergeneration vertont worden. Offensichtlich waren für die Fortsetzung die Originalsprecher nicht mehr aufzutreiben, sodass sich Europa dafür entschieden hat, den kompletten Grundcast von den 5 Freunden auszutauschen und einfach mit 4 neuen Sprechern zu besetzen. Ab Band Nummer 30 werden dann tatsächlich die Bücher und die Hörspiele entkoppelt. Bücher erschienen bis 2014 im CBJ-Verlag. Bisher gibt es da 70 Bände. Parallel dazu hat Europa bzw. heutzutage Sony Entertainment aber eigene Fälle entwickelt, die nicht mehr auf Büchern basieren und die mit einer 3. Sprechergeneration seit 1999 produziert werden. Als kleinen Ausblick kann ich schon mal versprechen, dass wir vorhaben, aus jeder Sprechergeneration mindestens eine Folge mal zum Thema unseres Podcasts zu machen. Das ist aber noch Zukunftsmusik, vorher werden wir noch ein paar andere Serien besprechen. Bis heute gibt es 145 Folgen davon und damit, obwohl die 5 Freunde die älteste Serie sind, die wenigsten Folgen. TKKG und die 3 Fragezeichen sind beide mittlerweile bei über 200 Fällen. Die Sprecher der ersten Generation sind der Serie aber trotzdem irgendwie noch verbunden geblieben. Sie haben gelegentliche Gastauftritte als Erwachsene, auch mal gerne als Verbrecher. Die George aus der ersten Generation spricht seit Folge 101 jetzt im Stammcast die Tante Fanny. Zur äußeren Gestaltung der Kassetten wollte ich noch sagen, die Originale, die ich tatsächlich noch aus den 80ern besitze, haben eine rote Hülle und ein gelbes Cover, so wie damals, glaube ich, alle Europa-Kassetten hatten. Und in meiner 2. Fünf-Freunde-Phase, als ich angefangen habe, meine Sammlung zu vervollständigen, habe ich die in den 90ern erschienene Neuauflage gekauft. Dort sind die Cover alle in einer unterschiedlichen Schattierung gehalten, sodass, wenn man die Folgen alle nebeneinander steht, man einen schönen Farbverlauf im Regal hat. Diese Ästhetik wurde dann aber mit Folge 75 gebrochen. Ab da sehen die Cover völlig anders aus. Damit war es dann essig mit dem schönen Farbverlauf. Damit konnte ich mich noch einigermaßen arrangieren, weil ich meine Kassetten sowieso eher in der Schublade als im Regal aufbewahrt habe. Ein bisschen mehr geärgert habe ich mich dann ab Folge 95, als die Hörspiele nur noch auf CD erschienen. Ich habe einfach angefangen, Kassetten zu sammeln und wollte meine Sammlung weiter auf Kassette vervollständigen. Ich hätte es verstanden, wenn Europa es bis Folge 100 fortgeführt hätte. Ab Folge 101 hätte ich dann auch freiwillig die CDs gekauft. Aber dass man mir verboten hat, sozusagen meine Kassetten bis 100 aufzufüllen, das hat mich geärgert. Ich glaube, zu den 5 Freunden brauchen wir nicht viel zu sagen. Die Figuren brauchen wir nicht vorzustellen, dafür ist die Serie zu bekannt. Verweisen möchte ich gern auf eine 5 Freunde Fanpage, die ziemlich nerdig, aber sehr akribisch Fakten zusammengetragen hat. Zum Beispiel Altersberechnungen aufgrund von Alters- oder Zeitangaben aus den Originalbüchern. Und rausgefunden hat, dass die 5 Freunde, also dass Julian im letzten der Originalbände mindestens 21 sein muss. Gefühlt ist sowieso in jeder Folge Anfang der Sommerferien, sodass die 5 Freunde schon weit über 100 sein müssen, wenn sie schon über 100 Sommerferienabenteuer überstanden haben. So, das soll es jetzt mal mit den Vorbemerkungen gewesen sein. Marc, erzähl uns doch mal was über die heutige Folge.
Die Hörspielfolge, die wir heute besprechen, ist Folge 3, 1978 erschienen. Die Reihung ist eine andere bei Europa im Vergleich zu den Büchern. Das Buch ist von 1960 und ist Folge 18. Das hat Europa damals damit begründet, dass es einen 2. Verlag gab, der zur selben Zeit auch Hörspiele gemacht hat und die wollten halt einfach nicht gleichzeitig dieselben Hörspiele rausbringen. Die Version, die wir hier haben, ist die Kassette von 1994. Darauf beziehen sich dann auch alle Aussagen. Wir haben jetzt nicht verglichen, ob das Hörspiel sich verändert hat gegenüber den älteren Versionen. Bei den Büchern könnte ich es mir durchaus vorstellen. Die Spielzeit der Kassette ist etwa 50 Minuten und der Handlungszeitraum des Falles lässt sich gut eingrenzen. Es beginnt an Tag 1 um 14.30 Uhr und endet an Tag 5 etwa gegen 10.30 Uhr. Auf dem Titelbild sehen wir die fünf Freunde, wie sie eine Schatztruhe gefunden haben. Das ist so auch ungefähr in der Kassette beschrieben und auch im Buch. Allerdings sind dort auch noch die Zwillinge, die hier auftauchen, dabei. Der Klappentext gibt den Fall, oder sagen wir besser das Abenteuer, recht gut wieder. Es ist die Rede von einem Burgverlies und einem Schatz. Ich fand den letzten Satz des Textes interessant. Die fünf Freunde beginnen zu graben. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir vorgestellt, dass sie jetzt an zufälligen Orten auf dem Fundsteinhof anfangen, wild Maulwurfslöcher zu graben. Es ist aber so, sie graben nur einmal und auch nur 1,5 Meter und auch nur etwa einen Vormittag. Etwas schwierig hier war es im Hörspiel Szenen zu unterscheiden, da der Erzähler sehr häufig kleine Sätze, kleine Einschübe macht. Wir haben uns deshalb mehr oder weniger eine willkürliche Einteilung gemacht, meist ein bisschen daran aufgehängt, wenn der Erzähler Zeitangaben sagt, wie zum Beispiel beim Mittagessen oder am Folgetag. Wir beziehen uns vorwiegend auf das Hörspiel, haben aber auch die Fernsehserie von 1978 geschaut und ich habe auch das Buch gelesen. Die Version vom Buch, die ich habe, ist die vom Bertelsmann Verlag, auch aus den 70ern.
Dann steigen wir jetzt mal in die Handlung ein. Es sind natürlich mal wieder Sommerferien. Julian und Dick machen eine Radtour, die offensichtlich schon mehrere Tage dauert. Jedenfalls unterhalten sie sich darüber, dass es gut ist, dass Anne nicht dabei ist. Die hätte schon am ersten Tag schlapp gemacht. Aber sie wollen sich jetzt gleich mit Anne und George treffen, die mit dem Bus dahin kommen, wo Julian und Dick mit den Rädern hingefahren sind. Wie lange Julian und Dick schon unterwegs sind, bleibt offen. Und was Anne und George in der Zeit gemacht haben, wissen wir auch nicht. Möglicherweise haben die Kinder gar nicht alle gleichzeitig Ferienbeginn. In einer anderen Folge freut sich Anne geradezu drüber. Hey George, ist das nicht toll, dass Julian und Dick gleichzeitig mit uns Ferien haben? Vielleicht hat sich in England in den 60ern jede Schule ihre eigenen Ferien gemacht. Jetzt kommt schon die erste Stelle, über die ich gestolpert bin. Es gibt ein Geplänkel zwischen Julian und Dick. Es ist schon 2:30, lass uns beeilen. Der Bus mit den Mädchen, mit denen wir uns treffen wollen, kommt um 3:15 unten an der Dorfkirche an. Wir müssen gucken, dass wir da hinkommen. Es sind noch fast 1,5 Kilometer, wo ich mir dann gedacht habe, okay, 1,5 Kilometer mit dem Fahrrad den Berg runter in 1/2 Stunde, da muss man sich jetzt nicht wirklich beeilen. Nicht mal, wenn man davon ausgeht, die fünf Freunde sind wenig technisiert und in einer anderen Folge sind sie auch total begeistert, als sie ein anderes Kind treffen mit einem Fahrrad, das eine Gangschaltung hat. Wow, Gipfel der Dekadenz. Also warum sie jetzt meinen 1,5 Kilometer in 1/2 Stunde wäre knapp, ist mir nicht so ganz klar.
Da hilft uns jetzt das Buch. Im Buch ist auch noch beschrieben, dass sie die 1,5 Kilometer langsam runterfahren wollen. Das liegt daran, dass Julian und Dick in den letzten Tagen öfters mal die schlechte Erfahrung gemacht haben. Die Strecken, die sie fahren, sind alle sehr kurvenreich. Dass, wenn sie so mit Vollspeed um die Kurve fahren, öfters mal ein Traktor oder eine Kuh auf dem Weg steht. Und ich kann mir vorstellen, wenn du mit dem Rad mit Vollspeed in eine Kuh reinfährst, dann fährst du das nächste Mal langsam um die Kurve.
Okay, sie kommen auf jeden Fall genau gleichzeitig mit dem Bus an der Bushaltestelle an. Es gibt ein großes Wiedersehen. Alle freuen sich, dass die fünf Freunde wieder zusammen sind. George hat natürlich auch Timmy mitgebracht. Es gibt ein kurzes Geplänkel von wegen, Dick regt sich ein bisschen drüber auf, dass Anne sich einen Pferdeschwanz gemacht hat. Das mag er überhaupt nicht. Auf der anderen Seite regt sich George auf, dass die Jungs Timmy nicht richtig begrüßen. Dann gibt es auch noch einen eigentlich George untypischen Satz, als sie sagt, Dick, nimm meinen Koffer, weißt du denn gar nicht mehr, was ich gehört? Wobei sonst George doch eigentlich dafür bekannt ist, dass sie ja gerne ein Junge wäre und ich davon ausgegangen bin, dass sie ihren Koffer eigentlich lieber selber trägt und den Dick eher aus der Hand reißen würde, wenn der versucht, etwas für sie zu tragen.
In der Fernsehserie gibt es da eine nette Szene zu. Julian hält nämlich das Tor auf, wenn sie auf den Fundsteinhof bzw. dort die Finniston Farm gehen, gibt sich galant und die Mädchen finden das ganz toll.
Nach dem ersten großen Wiedersehen gehen sie jetzt in einen kleinen Laden und kaufen sich ein Eis. Und dort gibt es auch die ersten Infos über ihre Gastgeber, die Besitzer des Fundsteinhofs. Es gibt da Zwillinge, die ein bisschen merkwürdig sein sollen und einen cholerischen Urgroßvater. Nachdem sie ihr Eis gegessen haben, machen sie sich auf den Weg und kommen kurze Zeit später tatsächlich dann auf dem Fundsteinhof an.
Die nächste Szene schließt nahtlos an. Julian klingelt und die Tür öffnet sich. Fun Fact hierzu. Im Buch ist exakt beschrieben, dass es an der Tür weder eine Türklingel noch einen Türklopfer gibt. Deswegen zieht im Buch Julian an einer Schnur und es ertönte eine Glocke. In der Kassette ist es so, dass wir eine Türklingel richtig schellen hören. Und in der TV-Serie ist es ein Türklopfer. Das heißt, wir haben jetzt alle drei Arten, wie man sich bemerkbar macht, in verschiedenen Medien. Ich vermute mal, das war Zufall und die Regisseure haben einfach das benutzt, was da war. Es gibt jetzt allerdings auch noch eine Fernsehserie aus Mitte der 90er, die wir leider nicht gesehen haben. Es wäre jetzt interessant herauszufinden, ob sie da vielleicht eine offene Tür treffen und einfach nur reinrufen. Die Zwillinge Harry und Harriet, ein Junge und ein Mädchen, öffnen die Tür und begrüßen sie recht unfreundlich. Und zwar, die Zwillinge haben die Eigenart, wenn sie Leute nicht mögen, immer im Gleichschritt zu sprechen. Und das ist so eine ganz creepy Szene mit Stimmen, die leicht zeitversetzt im Hall dasselbe sagen. Das erste Bild, was ich da vor Augen hatte, war das eines Roboters, der anfängt wild zu blinken, eine künstliche Intelligenz, die kurz davor ist, durchzudrehen und die Weltherrschaft zu übernehmen. Im Buch gibt es zu den Zwillingen ein schönes Zitat von Julian. Er sagt nämlich, sie wirken unecht wie zwei Puppen im Gleichschritt. Und genau diesen Eindruck hatte ich auch, als ich die Szene das erste Mal gehört habe. Das verliert sich zum Glück im Laufe der Kassette, weil die Zwillinge sich mit den fünf Freunden anfreunden, als sie feststellen, dass sie ihrer Mutter nicht einfach nur Arbeit machen als Feriengäste, sondern wirklich auch auf dem Hof zur Hand gehen. Sie gehen dann in die Küche, treffen Frau Priller und erfahren, dass es noch weitere Gäste gibt, nämlich zwei Amerikaner, die Familie Henning, Vater und Sohn. Und jetzt kommt die erste Sache, wo ich baff war, denn Julian und Dick sollen mit dem kleinen Amerikaner zusammen ein Zimmer teilen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich buche als zahlender Feriengast, und ich vermute, dass die fünf Freunde das sind, irgendwo ein Zimmer, Ferienzimmer oder ein Hotel, komme dort an und kriege am Anreisetag gesagt, ja Marc, in deinem Zimmer schläft aber noch ein anderer. Guck mal, wie du mit dem zurechtkommst. Ich weiß nicht, was ich da gemacht hätte.
Das fand ich auch immer schon sehr merkwürdig. Irgendwelche fremden Leute im gleichen Zimmer einquartieren, geht gar nicht.
Ich denke, für die fünf Freunde an sich wäre es nicht so schlimm, weil die ja in jeder Folge mehr oder weniger sowieso ihre neuen besten Freunde treffen. Julian und Dick wollen in keinem Fall eine Last sein und sie sich schlagen deshalb vor, dass sie ja auch einfach in der Scheune schlafen könnten. Die Zwillinge sind davon nicht begeistert, weil sie auch in der Scheune schlafen, obwohl sie eigentlich, laut Mutter, ihre Matratzen hätten sollen in eine kleine Abstellkammer bringen. Und da war ich das zweite Mal etwas überrascht, denn ich bin schon froh, dass ich in meiner Kindheit ein eigenes Zimmer hatte. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte mit meiner Matratze und mit meiner Kiste voll Spielsachen unterm Arm jeden Abend mir müssen eine Ecke suchen, wo ich schlafen könnte, ich glaube, da hätte ich mich ziemlich heimatlos gefühlt. Du hast mir aber erzählt, dir ist mal was ganz Ähnliches passiert.
Ja, das stimmt. In den 80ern bin ich mit meiner Familie wiederholt auf den gleichen Bauernhof im Schwarzwald in den Urlaub gefahren. Das war ein Bauernhof, der immer noch Kühe und auch Landwirtschaft hatte, aber als zweites Standbein Ferienwohnungen vermietet hat. Davon gab es eine Handvoll. Es gab da auch große und kleine, also die großen mit zwei Schlafzimmern bis zu fünf Personen und die kleinen mit einem Schlafzimmer bis zu drei Personen. Und in einem Jahr haben wir anscheinend zu spät angerufen, um zu buchen. Und es war nur noch eine kleine Ferienwohnung da. Mit meiner Schwester und meinen Eltern zusammen waren wir aber vier Personen, sodass wir in die kleine Ferienwohnung nicht reingepasst hätten. Die Gastgeber haben uns dann das Angebot gemacht, weil wir Stammgäste waren und sie uns eben trotzdem in diesem Jahr auch beherbergen wollten, dass wir eine kleine Ferienwohnung bekommen und zusätzlich dazu noch ein Schlafzimmer im Haupthaus. Das bedeutet, wir Kinder haben in der Ferienwohnung übernachtet und meine Eltern sind abends in das Wohnhaus der Gastfamilie marschiert und haben in einem der Kinderzimmer geschlafen. Die Kinder mussten währenddessen wohl ausziehen. Ob die dann in der Scheune geschlafen haben oder in einem anderen Kinderzimmer zusammenrücken mussten, kann ich nicht sagen. Aber dass die Kinder weichen müssen, wenn zahlende Gäste kommen, scheint nicht so unüblich zu sein.
Die Zwillinge zeigen den fünf Freunden jetzt ein bisschen das Haus, insbesondere das Zimmer von Junior, in dem ja Julian und Dick eigentlich schlafen sollten. Man merkt hier dann schon, dass die Zwillinge Junior nicht mögen, denn eine interessant beschriebene Szene, sie stehen vor der Tür und schütteln wütend die Fäuste. Dann gehen sie in die Scheune und stellen zwei Feldbetten für die fünf Freunde auf. Im Buch ist das auch ganz nett beschrieben, dass die Feldbetten der Zwillinge in der einen Ecke der Scheune stehen und die Feldbetten für die Jungs möglichst weit entfernt. Dort tritt auch das erste Mal der Hauptdarsteller der Folge heute auf, nämlich die Dohle Nora, die später noch eine tragende Rolle spielen wird. Dann ist Teezeit in England und sie gehen zurück in die Küche. wo Frau Briller Pfannkuchen gebacken hat. George sagt dann einen der besten Sätze der Folge: Pfannkuchen, ich hätte nie gedacht, dass ich im Sommer heiße Pfannkuchen mag. Und als ich das gehört habe, ist mir eingefallen, stimmt, Fünf Freunde und Pfannkuchen, ich verbinde die irgendwie auch immer damit. Ich kann mich an eine andere Folge erinnern, eine der wenigen, die ich gehört habe, wo sie im Milchgeschäft noch 12 Pfannkuchen kaufen. Ich vermute mal, dass sie die dann auch später kalt essen werden und da hat es mich dann so ein bisschen geschüttelt. Trügt mich da meine Erinnerung oder essen die Fünf Freunde gefühlt in jeder Folge Pfannkuchen?
Naja, in jeder Folge ist vielleicht übertrieben, aber nachdem du mich darauf hingewiesen hast, ist mir auch aufgefallen, dass oft Pfannkuchen gegessen werden und auch sonst oft gegessen wird. Jedes Mal, wenn die fünf Freunde in Kirin ankommen zum Anfang der Sommerferien, hat Tante Fanny irgendwas Leckeres für sie vorbereitet. Und speziell Pfannkuchenszenen sind mir jetzt so auf Anhieb mindestens 3 eingefallen. Die eine Szene, die du schon erwähnt hast aus Folge 8, dass sie im Milchgeschäft noch Pfannkuchen mitnehmen wollen. In Folge 33 stehen Pfannkuchen im Backofen und während die fünf Freunde im Haus rumschleichen und damit rechnen, dass da gerade Einbrecher zugange sind und sie sich eigentlich verstecken wollen, geht Dick in der Küche vorbei und sagt, oh, Pfannkuchen im Backofen. Und in Folge 36 gibt es einen Dialog, dass sie wieder mal beim Essen sitzen und Dick kommentiert, oh, Tante Fanny, deine Makaroni sind fast noch besser als deine Pfannkuchen.
Im Rest der Szene werden nun weitere Personen eingeführt, zum Beispiel der schon angesprochene cholerische Urgroßvater, der sich eigentlich immer über alles beschwert, so nach dem Tenor, die heutige Jugend weiß nicht mehr, was Arbeit ist und früher war alles besser. Er ist aber eigentlich ganz lustig dargestellt. Herr Briller, der Mann von Frau Briller, tritt auf, die zusammen den Hof bewirtschaften. Der Hof gehört eigentlich dem Urgroßvater. Herr Briller selbst hat aber keine tragende Rolle, er kommt in manchen Szenen vor und sagt ein bisschen was und in der Fernsehserie haben sie ihn sogar komplett rausgeschrieben. Dann treten die Hennings auf, Amerikaner mit sehr viel Geld, die, das ist so mein Eindruck, der Meinung sind, mit Geld kann man alles kaufen. Ich finde sie persönlich nicht unsympathisch und sie haben einen so dermaßen übertriebenen Kaugummi-Akzent, dass es schon wieder lustig ist. Und zum Ende der Szene merken wir noch, dass George und Junior sich auch nicht mögen. Das ist so ein gängiges Thema, was sich durchzieht. Junior mag niemand. Ich persönlich kann es nicht so ganz nachvollziehen, weil in der Kassette kommt er recht gut rüber. Er wird auch gesprochen von Peter aus den 3 Fragezeichen. Und auch im Buch wird zwar beschrieben, dass er das ein oder andere tut, was man lustig finden kann oder eher nicht, aber man ist nie dabei, dass er das tut. Also warum sie ihn alle nicht mögen und so behandeln, hat sich mir jetzt da nicht ganz erschlossen. Allerdings ist bis jetzt noch kein Fall aufgetaucht.
Nach dem Tee, eine Stunde später, wie der Erzähler uns mitteilt, machen die Kinder eine Rundfahrt über den Hof, damit sie ihre Ferienumgebung kennenlernen und Anne will im Dorf in einem kleinen Antiquitätenladen nach Zinntellern gucken und George kommt mit. Ich finde es schon für ein kleines Mädchen ein seltsames Hobby, Zinnteller zu sammeln und dass George mitkommt, finde ich noch sehr viel seltsamer, aber irgendwie muss der Fall ja auch mal in Gang kommen. Der Antiquitätenhändler Mr. Fundstein ist am Anfang sehr brummelig und kinderunfreundlich und ach, Kinder machen sowieso immer nur Arbeit, touchen alles an, kaufen nie was. Er will sie am liebsten gleich wieder loswerden. Als sie dann aber erwähnen, dass sie vom Fundsteinhof kommen und dort ihre Ferien verbringen, taut er ein bisschen auf. Den Urgroßvater kennt er, das ist wohl ein guter Freund von Mr. Fundstein. Und er kommt ins Plaudern und erzählt ihnen, dass der Fundsteinhof früher mal Teil einer Burg war, aus dem 12. Jahrhundert, die dann abgebrannt ist. Es war eine Normannenburg, aber da könnt ihr bestimmt nichts mit anfangen. Was wissen Kinder schon von den Normannen? Darauf antwortet George aber sehr schlagfertig, sie eroberten England und der erste Normannenkönig war Wilhelm I. im Jahre 1066. Das ist jetzt wieder ein kleines Bildungssnippet, was in den fünf Freunden gerne mal auftaucht. Und es hat sich mir dermaßen in den Kopf eingehämmert, dass William im Jahre 1066 König wurde, dass ich sehr, sehr, sehr viel später, als ich einen historischen Roman über England gelesen habe, die ganze Zeit darauf gewartet habe, es ist das Jahr 1066, Wilhelm muss jetzt endlich mal England erobern. Wann passiert das denn? Ich weiß doch, dass er im Jahre 1066 König wurde. Und es war tatsächlich erst zu Weihnachten, dass er gekrönt wurde. Das heißt, er hatte relativ viel Zeit. Aber es stimmt, Wilhelm I. hat England erobert im Jahre 1066 und das werde ich nie wieder in meinem Leben vergessen. Mr. Fundstein erzählt jetzt auch noch, dass diese Burg Keller und unterirdische Verliese hatte und man davon ausgeht, dass da noch Schätze unentdeckt im Boden schlummern, aber dass mittlerweile in Vergessenheit geraten ist, wo diese Burg genau stand, sodass offensichtlich noch niemand auf die Idee gekommen ist, diese Schätze auszugraben oder gezielt danach zu suchen. Außerdem soll es auch noch einen geheimen unterirdischen Gang geben, ein sehr beliebtes Motiv in den Fünf-Freunde-Kassetten. Auf der Fanpage, die ich vorhin schon erwähnt habe, ist auch eine Aufstellung, wie oft in den Fällen von verborgenen Schätzen und unterirdischen Gängen die Rede ist. Das ist wirklich sehr häufig. Alleine zur Felseninsel müssen mindestens 3 Geheimgänge führen. Dieser geheime unterirdische Gang soll die Burg mit der Kapelle verbinden. Und die Kapelle besteht immer noch. Die wird jetzt als Scheune oder als Lagerhaus genutzt. Anne und George finden diese Story total interessant, wollen die auf jeden Fall den Jungs erzählen. Sie gehen also, ohne Zinnteller gekauft zu haben. Insofern hat Mr. Funstein doch recht. Kinder bringen immer nur Arbeit und kaufen nie was.
Was hier allerdings interessant ist, ist, ich scheine genau Zielgruppenhörer zu sein. Denn bis jetzt ist ja noch kein Fall aufgetaucht. Und als George dann sagt, oh, wir müssen das Burgverlies suchen, war mein erster Gedanke auch, aha, dahin geht die Geschichte also. Im Buch ist das vom Erzähler sehr gut dargestellt, dass genau an derselben Stelle der Erzähler sagt und das Fundstein-Abenteuer begann. In der nächsten Szene gibt es einen Zeitsprung. Es ist jetzt der 2. Tag. Sie sind beim Mittagessen und bis jetzt hatten die Mädchen noch keine Gelegenheit, den Jungs von der spannenden Geschichte von Fundstein zu erzählen. Das ist insofern ein kleines bisschen unlogisch, da die Szene ja am Vorabend passiert ist. Das heißt, die Mädchen sind wieder auf den Hof zurück, hatten die ganze Nacht keine Möglichkeit, am Vormittag beim Frühstück auch nicht und zwischendurch die Jungs nie gesehen. Das wird jetzt wiederum durchs Buch erklärt. Die Szene mit dem Zinnteller passiert nämlich im Buch eigentlich erst an diesem Tag, wo jetzt auch das Mittagessen stattfindet. Sprich an diesem Vormittag, und dann kann es natürlich sein, dass die Mädchen die Jungs noch nicht gesehen haben, weil die auf dem Hof helfen. Beim Mittagessen kündigt jetzt Mr. Henning an, er würde gerne einen Experten vorbeibringen, der ihm hilft, durch den Fundsteinhof zu gehen und Altertümer aufzukaufen. Allerdings ist der Urgroßvater davon nicht begeistert, er möchte gerne alles so lassen, wie es ist. Dennoch müssen die Brillers verkaufen, denn sie sind in Geldnot und insbesondere der Traktor ist defekt. Das wird später auch noch eine Rolle spielen. Mr. Henning hält dann eine Lobrede auf Amerika, dass England doch froh sein soll, dass Amerika Geld ausgibt, um Sachen von diesem rückständigen England zu kaufen. Der Tenor der Rede ist recht despektierlich, allerdings ist der Sprachduktus von Henning wirklich amüsant. Man kann auch da englische Worte lernen. Er sagt öfters ein englisches Wort und sucht dann das Deutsche, wie zum Beispiel progressive und fortschrittlich. Wenn man aufpasst, lernt man, glaube ich, 4 oder 5 englische Worte hier, was ja zu Wilhelm I. passt. Die Mädchen wollen den Jungs dann von der Geschichte der Burg erzählen und sie gehen dann zusammen zum Hühnerhaus. Allerdings hat Junior das belauscht und er folgt ihnen heimlich und hört dann auch die Geschichte mit der Burg und dem Brand und dem möglicherweise vorhandenen Schatz und erzählt das dann sofort seinem Vater. Die Mädchen vergessen allerdings zu erwähnen, dass es auch noch einen Geheimgang von der Kapelle zur Burg gibt und Junior weiß das damit dann auch nicht, weil er früher geht. Hier kommt jetzt ein interessantes Stilmittel des Erzählers, der nämlich eine Wertung abgibt und sagt, dass sie das nicht gesagt haben, ist ein großes Glück. Ich kannte dieses Stilmittel jetzt bewusst nicht. Für mich war der Erzähler immer jemand, der kleine Geschichten erzählt, möglicherweise Kapitel zusammenfasst, die in der Kassette nicht dargestellt sind.
Das erinnert mich an den Erzähler bei den frühen 3-Fragezeichen-Abenteuern, der ja gerne mal ein paar Hinweise einstreut. Denkt mal genau darüber nach, was könnte das bedeuten, behaltet das mal im Hinterkopf, was einen bei Mitmachfällen unterstützt. Wiederum am nächsten Tag, also wir befinden uns jetzt mittlerweile an Tag 3 der Handlung, kommt wie angekündigt der Altertümer-Experte Mr. Durlston und besichtigt den Hof und berät Mr. Henning, was er da alles kaufen könnte. Da gibt es dann wieder so ein kleines Bildungssnippet. Mrs. Priller führt zum Beispiel diese Kupferpfannen vor, ein früher Vorläufer der Wärmflaschen. Sie erzählt, diese Kupferpfannen wurden mit heißer Asche gefüllt und dann in die Betten gesteckt, um sie zu wärmen. Dann frage ich mich, warum die Burg nicht schon viel früher abgebrannt ist, wenn ich davon ausgehe, glühende Asche und Strohmatratzen, keine so gute Kombination, aber naja, scheint funktioniert zu haben. Sie machen einen Rundgang über den Hof, besichtigen unter anderem das alte Burgtor, das jetzt als Scheunentor irgendwo eingebaut ist, und landen am Ende in der Kapelle. Von dieser Kapelle, beziehungsweise mittlerweile Scheune, Lagerhaus für Getreide, ist Mr. Henning so begeistert, dass er sie am liebsten abreißen und nach Amerika transportieren würde, um sie dort auf seinem eigenen Grundstück wieder aufzubauen.
Wenn man sich mal das überlegt, das ist eigentlich schon eine recht starke Progression. Er möchte Kupferpfannen kaufen, dann eine ganze Tür, jetzt eine Kapelle. Mr. Fundstein hat in der vorherigen Szene gesagt, wenn er wüsste, dass es eine Burg gäbe, würde er auch den Hof kaufen. Ich frage mich, ob er irgendwann auch noch das ganze Dorf haben will.
Ja, das scheint aber auch Mr. Hennings Attitüde zu sein. Ich habe so viel Geld, dass ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Kaufe alles, zahle gut, gib mir alles, was irgendwie alt ist. Mr. Durlston versucht auch, ihn einzubremsen und sagt, ja, die Kapelle ist kein reiner Stil. Wir gucken mal, ob wir sonst noch irgendwas finden, was sich lohnt zu kaufen. Auch später wiegelt Mr. Durlston immer wieder ein bisschen ab. Seien Sie nicht so aufgeregt, wenn Sie das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen, kriegen Sie das alles billiger. Die Kinder sind den beiden Männern gefolgt und haben sich diese ganzen Altertümer auch angeguckt, trennen sich jetzt und Anne stellt fest, dass sie Mr. Henning relativ unsympathisch findet. Sie findet Amerikaner normalerweise ganz nett, aber Mr. Henning will Geschichte kaufen wie Schokolade oder Kaffee. Die Kinder haben jetzt genug von dieser Geschichtsstunde und wollen endlich mal wieder Ferien erleben. Und sie beschließen jetzt, den Burgplatz zu suchen. Dazu dient ihnen als einziger Anhaltspunkt der passende Abstand zwischen Kapelle und Burgplatz.
Das passend hat sich mir am Anfang nicht so erschlossen. Im Buch erzählt Julian ein kleines bisschen mehr, ist aber auch etwas aus dem heiteren Himmel. Er vermutet nämlich, dass der Gang nicht länger als ein halber Kilometer gewesen sein könnte, den die Burgherrin genommen hat und sich und die Kinder bei dem Brand gerettet hat. Die Zahl kommt jetzt mehr oder weniger aus dem Nichts. Aber ich denke, das ist dann der passende Abstand.
Das heißt, sie suchen einfach in einem Kreis von 500 Metern um die Kapelle?
Ja, und weil Julian ein bisschen belesen ist, weiß er, dass die Burg höchstwahrscheinlich auf einer Anhöhe gestanden hat. Also so wie ich die Szene verstanden habe, gehen die von der Kapelle 500 Meter in irgendeine Richtung, laufen rum und gehen einfach jeden Hügel hoch und runter und gucken, ob er irgendwie aussieht, als ob da eine Burg gestanden haben könnte. Jetzt kommt wieder so eine Szene aus heiterem Himmel. Die Zwillinge drehen sich auch einmal um und sagen, guck mal, das ist doch ein schöner Platz. Und Julian sagt, ja, der Hang ist abgeflacht, da stand was Schweres drauf. Wir haben den Burgplatz gefunden. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass nach 700 Jahren und Witterung irgendetwas, was abgeflacht war, immer noch abgeflacht ist. Da wird Gras wachsen, da werden vielleicht auch die Kuhherden mal drüber gelaufen sein. Also die Szene ist sehr aus dem heiteren Himmel. Das erklärt sich dadurch, dass es im Buch eine Vorabhandlung dazu gibt. Im Buch laufen sie nämlich auch herum und gehen Anhöhen hoch, aber Timmy fängt dann plötzlich bei einem Kaninchenloch an zu graben, findet Muscheln und kleine Hühnerknochen. Und wie gesagt, Julian ist ja sehr belesen und Muscheln so weit vom Meer weg. Er denkt dann sofort, hier gibt es eine Burg, das war bestimmt die Küchengrube. Also wie er sagt, der Mülleimer des Mittelalters. Und diese Küchengruben waren immer recht nah an den Burgmauern und dann sind sie sich recht sicher, da muss die Burg sein. Dann gehen sie die dortige Anhöhe hoch und dann sehen sie von oben, dass es am Fuß der Anhöhe einen großen Kreis gibt mit etwas dunklerem Gras. Und Julian zitiert dann auch, dass er mal gelesen haben will, dass Gras anzeigen kann, wo früher Gebäude gestanden sind. Hast du da eine Theorie zu, warum das so sein soll?
Ich kann mir höchstens vorstellen, dass durch die Mauerreste im Boden das Wasser anders versickert, sodass einfach der Wasserhaushalt ein anderer ist und damit das Gras entweder mehr Wasser zur Verfügung hat, damit saftiger sein kann oder durch diese andere Bodenbeschaffenheit und möglicherweise Staunässe sich da eine andere Grassorte angesiedelt hat, die einfach in einer anderen Farbe sich darstellt.
In der Kassette wollen die fünf Freunde dann dort anfangen zu graben, also zumindest ist das ihr Plan, und sie möchten sich von Bill Spaten leihen und wollen ihm sagen, dass sie alte Muscheln gefunden haben. Im Buch wäre das richtig, aber in der Kassette ist das ja eine glatte Lüge und das finde ich für die fünf Freunde doch schon ungewöhnlich, dass sie Leute, die sie ja eigentlich nett finden, anlügen. Aber soweit kommt es gar nicht, denn Junior hat sie belauscht, rennt weg und erzählt seinem Vater, dass er weiß, wo die Burg war. Mr. Henning will das zuerst gar nicht glauben, aber Junior kann ihn dann überzeugen und dann gerät Mr. Henning ins Schwärmen. Er sieht schon die Presseartikel, die ihn als Helden feiern, der einen lang verschollenen Schatz wiedergefunden hat. Vielleicht ist das seine eigentliche Motivation, dass er mit seinem vielen Geld einfach sich Ruhm erkaufen will. Mr. Durlston rät Mr. Henning jetzt aber ab, er soll die Presse rauslassen, weil sonst würde nur der Preis steigen. Das ist so ein allgemeines Thema. Durston wird mehr und mehr shady. Er möchte irgendwie alles billig aufkaufen, niemandem irgendetwas sagen. Er ist ja ein Experte und ich vermute, er hat doch Gerüchte gehört darüber, dass es einen Schatz geben soll. Der Plan der beiden ist nun dergestalt, dass sie ein Grabungsrecht von Mr. Priller erwerben wollen. Und zwar direkt von Mr. Priller und nicht vom Urgroßvater, der mit Sicherheit Nein sagen würde. Sie wollen 2500 Mark zahlen für das Recht, ein bisschen zu graben. Und wenn sie etwas finden, weitere 2500 Mark für den Inhalt der Keller. Das finde ich jetzt insofern einen sehr dämlichen Plan. Wenn ich mir vorstelle, auf meinem Grund möchte jemand graben und mir Geld zahlen, gut, vielleicht erlaube ich ihm das, wenn ich Geldprobleme habe, aber ich bin doch nicht so blöd, wenn der zum Beispiel eine Rüstung findet oder eine verschlossene Schatztruhe, ihm die dann einfach für 2500 Mark zu überlassen, ohne da selber mal reingeguckt zu haben.
Jetzt gibt's wieder einen Zeitsprung, es ist wieder der nächste Tag am Morgen. Die Bagger rollen an. Mr. Henning hat offensichtlich Bauarbeiter gefunden, die bereit sind, schon am nächsten Tag anzufangen zu graben. Aber wer so mit Geld um sich wirft, wird wahrscheinlich auch Bauarbeiter dazu motivieren können, alles stehen und liegen zu lassen und für ihn zu arbeiten. Die Kinder beobachten aus der Ferne, wie diese Lastwagen anrollen und die Grabungen beginnen, da wo sie den Burgplatz vermutet haben. Und Junior kommt jetzt dazu und macht sich über sie lustig. Haha, ihr habt wohl gedacht, ich weiß nicht, was ihr hier macht. Ich habe euch belauscht, ich habe alles meinem Vater erzählt. Daraufhin wird George sauer und hetzt Timmy auf Junior. Sie sagt ihm zwar noch, aber tu ihm nichts, aber trotzdem kriegt Junior Angst und rennt weg. Nachdem sie jetzt wieder alleine sind, fällt George aus heiterem Himmel ein, Mensch, Anne, wir haben doch vergessen, den Jungs von dem Geheimgang zu erzählen. Ja, stimmt, dieser Geheimgang existiert ja auch noch. Wenn wir den finden würden, dann kämen wir ja auf direktem Weg in den Keller und könnten vielleicht Mr. Henning noch zuvorkommen. Allerdings, wo sie nach diesem Gang suchen sollen, wissen sie auch nicht wirklich. Sie beschließen einfach ein bisschen in der Gegend rumzugehen. Möglicherweise klingt es ja hohl, wenn man drüber läuft. Ich glaube, da kommt ihnen ihre Erfahrung mit anderen Geheimgängen hinter irgendwelchen Holzpaneelen zugute. Aber dass es auf einem Hügel hohl klingt, halte ich dann doch für eher unwahrscheinlich.
Im Buch ist das ein bisschen anders. Da hat Julian einen wirklichen Plan. Er vermutet, dass der Gang recht gerade ist. Macht auch Sinn, unterirdisch nicht unbedingt unnütze Kurven zu buddeln. Deswegen laufen die Kinder jetzt die gerade Linie zwischen der Kapelle und dem Burgplatz, wo Mr. Henning gräbt, ab und schauen einfach, ob es, wie gesagt, hohl klingt, ob vielleicht das Gras anders gefärbt ist, wie sie ja im Buch auch schon gesehen haben. Sie machen diesen Weg ein paar Mal, immer ein paar Meter versetzt. Und irgendwann kommt es dann zu Zufall Nummer 2.
Ja, Kommissar Zufall will es, dass der kleine Hund der Harrys, Schnippi, und die Dohle, Nora, sich kabbeln und streiten. Schnippi Nora in den Flügel beißt, sodass sie nicht mehr fliegen kann und sie sich hüpfend retten muss, indem sie in einen Kaninchenbau verschwindet. Mehrere Minuten später taucht Nora dann aus diesem Kaninchenbau wieder auf und hat einen Fingerring im Schnabel. Das erkennen die Kinder natürlich sofort und sagen, boah, das ist bestimmt ein Teil des Schatzes. Nora muss in den Burgkellern gewesen sein. Dieser Kaninchenbau mündet in den Gang, den wir suchen. Lass uns mit den Spaten, die wir sowieso schon von Bill haben, um nach Muscheln zu graben, einfach diesen Kaninchenbau ausgraben. Daraufhin werden wir hoffentlich in den Gang stoßen und durch den kommen wir dann auf schnellstem Weg in den Keller und kommen Mr. Henning mit seinen Grabungen zuvor.
Die nächste Szene schließt dran an, fangen also an zu graben. Das heißt, im Buch graben nur Julian und Dick, die anderen helfen bei der Hausarbeit. Hier ist es im Gegensatz zu vorne dran, als sie einen Plan haben, wie sie möglicherweise den Gang finden, so, dass auf Ens Frage, wie tief müssen wir denn graben, Dick sagt, keine Ahnung, lass uns einfach losgraben und hoffen, dass wir den Gang finden, bevor wir schlapp machen, was so ziemlich das Gegenteil von einem ausgearbeiteten Plan ist. Insgesamt müssen sie allerdings auch nicht allzu lange graben. Im Buch dauert es höchstens ein paar Stunden am Vormittag. Das ist auch die einzige Grabungsszene und der Klappentext hat sich jetzt bewahrheitet. Nach etwa anderthalb Metern merken sie schon, dass der Grund sandig wird. Und dann kommt eins dieser vielen guten Zitate, mein Spaten fällt durch, und haben den Gang gefunden. Im Gang gehen sie dann in Richtung Burgplatz. Der Gang ist sehr niedrig. Es sind öfters mal Erdhaufen da und Wurzeln. Das heißt, sie kommen nicht wirklich schnell voran. Sie hören nach und nach immer lauter Mr. Hennings Männer, insbesondere die Bohrer, Das ist von der Geräuschkulisse her recht gut gemacht. Ich habe mir da immer Presslufthämmer vorgestellt. Mir war nicht ganz klar, warum man Presslufthämmer beim Graben braucht. Ich dachte eigentlich, dass Bagger da wären. Und in der Fernsehserie ist es auch ein Bagger. Im Buch sagt Julian aber, als sie selbst graben, die Erde ist sehr hart, es wäre besser, wir hätten auch diese elektrischen Bohrer wie Mr. Henning. Vielleicht ist der Burgplatzboden auch besonders hart. Dann treffen sie auf eine hölzerne Tür, die am Boden liegt. Julian tippt sie sachte an und sie zerfällt. Ein paar Meter weiter sind sie dann in einer großen Halle und direkt unter dem Burgplatz. Die Geräuschkulisse im Gang ist gut gemacht. Man hört auch später in der Halle dann ein Echo von allen Seiten. Julian fällt auf und er sagt auch wieder ein schönes Zitat, dass das Echo lauter wird, wenn man leiser spricht. Und das hat mich an ein Buch aus der Reihe Geheimagent Leonard erinnert, in der Leonard auch in England in einer sogenannten Flüstergalerie ist. Und wenn er gegen die Wand spricht, wandert der Schall um die Wand herum an das gegenüberliegende Ende und die Leute dort können ihn hören. Wenn sich die Personen aber direkt anschauen über 10, 20 Meter und zurufen, dann hören sie gar nichts. Leider war ich nie in so einer Galerie. Der Platz an sich ist düster, modrig, aber leer, also keine Schätze. Aber es gibt noch Seitenkammern, die sie so nach und nach durchsuchen. In einer dieser Kammern finden sie dann die ersten Schätze, ein paar Rüstungen, ein paar Schwerter und auch eine alte Schatztruhe, aus der Goldmünzen herausrieseln. Die Szene fand ich im Buch sehr atmosphärisch geschildert. Da finden sie nämlich eine noch intakte hölzerne Truhe mit Eisenbeschlägen und Eisenbändern. Timmy riecht an dem Holz und überall da, wo er riecht, fällt das Holz auch zusammen. Und so nach und nach verwandelt sich die Holzkiste in ein Metallgerippe, verrostet und die Goldmünzen rollen raus. Julian weiß nun auch, dass Gold das einzige Edelmetall ist, was nicht anläuft mit der Zeit, also nicht mit der Luft reagiert. Und wenn es nach 700 Jahren noch glänzt, dann wird es höchstwahrscheinlich reines Gold sein. Also zumindest die Ummantelung der Münzen ist wohl reines Gold. In der ganzen Aufregung haben die Kinder jetzt vergessen, dass Hennings Männer ja auch arbeiten und sie merken jetzt, dass das Bohrgeräusch immer lauter und lauter wird und dann fangen plötzlich an, Erdklumpen und Steine von der Decke zu rieseln. Die Männer sind also bald durch. Die Kinder kommen dann so ein bisschen in Panik und rennen zurück zum Einstieg. Die Harrys sind aber sehr schlau und nehmen ein paar Goldmünzen als Beweis mit. Am Einstiegsbereich angelangt merken sie, Mist, unser Einstiegsloch ist zugeschüttet, wir kommen nicht mehr raus. Dick will mit den Händen graben, aber die Erde rutscht immer nach. Sie überlegen dann, was sie weitermachen. Ich habe mich da rein technisch gefragt, wenn ich in einem Gang rumlaufe und umkehre und sehe Licht, klar, dann weiß ich, wo ich hin muss. Aber mir wäre jetzt, glaube ich, in so unterirdischen Gängen mit 4 Taschenlampen nicht klar, wo der Einstieg ist, wenn er zugefallen ist.
So, die Kinder stellen also fest, wir haben ein Problem, wir kommen jetzt hier nicht mehr wirklich raus. Die erste Idee ist, sie gehen wieder zurück und machen sich durch Rufen bemerkbar, damit die Männer oben von oben sie rausholen oder aufhören zu buddeln oder was genau sie vorhaben, weiß ich nicht. Sie wollen sich auf jeden Fall bemerkbar machen. Dieser Plan wird allerdings recht schnell verworfen, weil sie plötzlich feststellen, das Bohrgeräusch hört auf. Es ist 5 Uhr, die haben Feierabend, die hauen jetzt ab und bis wir wieder zurück sind in dieser Kammer und unter dem Burgplatz, werden die abgefahren sein. Das heißt, auch die können uns heute nicht mehr helfen. Wir müssten hoffen, dass sie morgen wiederkommen und wir uns dann bemerkbar machen könnten. Jetzt macht sich so langsam Verzweiflung breit. Julian macht sich Vorwürfe und gibt wieder so einen geschwollenen Satz von sich wie, ach, jedes Kind weiß, dass man frische Erdschächte abstützen muss. Aber irgendjemand hat dann doch die glorreiche Idee nach dem Motto, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Dieser Gang hat ja auch 2 Richtungen. Sie könnten es ja mal in der anderen Richtung probieren, da müssten sie doch eigentlich in der Kapelle landen. Julian ist da ein bisschen skeptisch und meint, naja, ich dachte eigentlich, das ist eine Sackgasse. Woher diese Information haben will, ist mir auch nicht so ganz klar. Aber da wir im Moment gerade keine andere Option haben, machen wir es mal, gehen wir mal in die andere Richtung. Auch da ist der Gang teilweise eingestürzt. Es gibt Engstellen, einmal müssen sie irgendwo sogar durchkriechen durch ein Nadelöhr. Aber irgendwann landen sie tatsächlich in einer Sackgasse, in einer kleinen Kammer aus Stein, die auch nur sehr niedrig ist, 1,5 Meter hoch und eine Steindecke hat, die aber in der Mitte zum Glück einen Einsatz aus Holz hat. Das sieht aus wie eine Falltür. Sie versuchen, diese Falltür aufzukriegen, aber keine Chance, die ist viel zu schwer. Und dann fällt den Harrys ein, naja gut, wenn wir jetzt in der Kapelle sind, klar, in der Kapelle steht alles voll mit Kornsäcken, Wenn da 3 Kornsäcke oben auf der Luke stehen, haben wir überhaupt keine Chance, die aufzustemmen. Es wird also wieder brenzliger. Dann hört man aber von oben gedämpft eine Stimme. Irgendjemand scheint in der Kapelle noch zugange zu sein.
Zufall Nummer 3 in dem Fall.
Einer der Knechte hat noch Arbeit und arbeitet über den Feierabend hinaus in der Scheune, was auch immer er da noch zu tun hat. Auf jeden Fall schreien sich die Kinder die Seele aus dem Leib, um sich da bemerkbar zu machen. Johann wird auf sie aufmerksam und fragt, wer ist da unten? Und daraufhin das sinnloseste Zitat aller Zeiten. Die Zwillinge sagen, wir und die 4 anderen. Trotzdem erkennt Johann durch diese Falltür und die Säcke hindurch die Stimmen der Zwillinge und räumt die Säcke weg, öffnet die Falltür und lässt die Kinder raus. Diese Falltür ist offensichtlich den Knechten auf dem Hof bekannt. Die wissen, dass es in der Scheune eine Falltür gibt und einen Keller. Warum sie dann nie den Gang gefunden haben und wenn im Dorf schon bekannt ist, es gibt möglicherweise Verliese, unterirdische Gänge und Schätze, warum dieser offensichtliche Eingang in den Keller dann noch nie untersucht wurde, keine Ahnung. Vielleicht haben die Knechte einfach andere Sorgen.
Im Buch gibt es hier jetzt noch Zufall Nummer 4. Denn eigentlich ist auf der Falltür, auf der Seite der Kapelle, eine riesige Steinplatte drauf. Und wenn die noch drauf gewesen wäre, dann hätte man die Kinder auch beim Rufen überhaupt nicht gehört. Aber, Zufall, Johann und Bill haben vor Jahren mal diesen Zugang gefunden und haben die Steinplatte weggeräumt und waren zu faul, sie nochmal hinzulegen. Was ich hier allerdings ganz interessant finde, ist der Zeitablauf. Die Kinder sind eingestiegen in den Gang etwa zur Mittagszeit, als die Arbeiter von Mr. Henning gerade Pause hatten. Und sie hören ja, wie die Arbeiter Feierabend machen, gehen dann auf den Gang zur Kapelle und werden gerettet. Das heißt, sie sind bestimmt 4 bis 6 Stunden unterirdisch rumgelaufen. Nach der Rettung der Kinder, so etwa 18 Uhr, sind wir jetzt in der Küche. Die Teestunde ist schon am Gange und die Brillers haben sich schon Sorgen gemacht. Julian erzählt jetzt, was sie die ganzen letzten Stunden gemacht haben. Und dass sie den Schatz gefunden haben und Gold. Opa glaubt das zuerst nicht, aber die Zwillinge haben ja Goldmünzen als Beweis mitgebracht. Alle sind aufgeregt. Frau Briller sagt, können wir uns nun endlich einen Traktor kaufen? Das finde ich ganz interessant, wenn sie Goldmünzen gefunden haben und die Kinder ja erzählen, dass da noch viel mehr liegt, also sie jetzt quasi reich sind, dass das Erste, was sie kaufen will, einen kleinen Traktor und nicht irgendwie noch 5 Helfer anstellen oder den Hof ausbessern. Wenn ich mir überlege, wenn ich einen Schatz finde, würde ich aber wahrscheinlich im ersten Moment auch sagen, ich kaufe mir einen doppelt so schnellen Computer. Mr. Briller bremst ein bisschen den Enthusiasmus, weil ihm nicht klar ist, wie viel ist denn jetzt wirklich da und wie viel dürfen wir behalten oder müssen dem Staat geben. Der Opa ist natürlich anderer Meinung und Krantl, das wäre sein Grund und Boden, deswegen gehört alles ihm. Die Stimmung ist recht gut, weil die Amerikaner sind in der Stadt und feiern den Durchbruch. Sie sind ja mehr oder weniger auch quasi jetzt in dem Kellergewölbe angelangt, haben aber wohl noch keine Schätze gefunden, aber sind trotzdem frohen Mutes, dass das am Folgetag passieren wird. Mrs. Briller schlägt nun vor, dass, da Mr. Henninger einen Berater hat, sie sich auch einen Berater zulegen, weil sie wollen natürlich jetzt das Grabungsrecht für die Hennings nicht verlängern und der Berater wird Mr. Funstein.
Am nächsten Morgen ruft Mr. Henning aus der Stadt an, dass er zusammen mit Mr. Durlston wieder auf den Hof kommen will und stellt die Scheckübergabe in Aussicht für die Grabungsrechte und auch die weitere Zahlung für das Recht, den Keller auszubeuten, was er ja am Tag vorher schon mit Mr. Durlston besprochen hat. Als die beiden ankommen, lehnt Mr. Priller aber ab und sagt, nein, er möchte die Grabung gerne auf eigene Rechnung weiterführen. Er möchte auch die Bauarbeiter übernehmen und Mr. Henning seinen ersten Scheck wieder zurückgeben. Warum auch immer. Ich meine, das war das Recht zu graben und das hat Mr. Henning auch ausgeübt. Möglicherweise will Mr. Priller einfach Mr. Henning so schnell wie möglich loswerden und keinerlei Verpflichtungen ihm gegenüber mehr haben. Mr. Henning holt dann seine dicke Geldbörse hervor und fängt an, den Preis immer weiter zu erhöhen. Ich biete Ihnen 10.000 Mark, 20.000 Mark, 50.000 Mark und Mr. Priller sagt, nein, danke, ich habe meine Meinung geändert, ich möchte hier nicht mehr verkaufen.
Mir kommt diese Szene so ein bisschen vor wie 2 Raubtiere, die sich umschleichen, weil Mr. Briller natürlich genau weiß, dass da Gold ist, aber das Mr. Henning natürlich nicht sagen will. Und ich habe auch so vom Buch und von der Kassette her den Eindruck, dass Mr. Durlston auch fast weiß, dass man da was findet. Er möchte aber den Preis so niedrig wie möglich halten.
Irgendwann platzt auf jeden Fall dem alten Urgroßvater der Kragen und er sagt, Wir haben hier Gold gefunden, wir sind auf Sie nicht mehr angewiesen, Mr. Henning. Zwillinge, zeigt hier mal die Goldmünzen, die ihr gestern mitgebracht habt. Und Mr. Durston bleibt weiterhin in seiner Rolle und sagt, Plunder. Woraufhin jetzt Mr. Funstein sich einmischt.
Und das ist so ziemlich die beste Szene in der ganzen Kassette.
Das ist richtig. Mr. Funstein hält eine richtige Ansprache. Man hört zuerst den Stuhl rücken, das heißt, er steht auf. Ich sehe ihn richtig vor mir, wie er sein kariertes Tweed-Jackett glatt zieht und setzt an, meine Damen und Herren, ich muss Mr. Durston der fachlichen Unkenntnis zeihen, wenn er dies Plunder nennt. Also wirklich extrem gestellte Sprache. Und am Ende der Rede dann auch nochmal, ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Und dann setzt er sich wieder hin. Daraufhin kann Mr. Henning auch nichts mehr sagen. Mr. Priller will Mr. Henning also mehr oder weniger freundlich rauswerfen. Der Urgroßvater ist dann nicht so diplomatisch, der schreit ihn dann am Ende an, raus hier, verschwinde einfach. Daraufhin ziehen die Hennings beleidigt tatsächlich ab. Und Mrs. Priller zieht sich zurück in die Küche und bricht in Tränen aus. Anne ist sofort sehr besorgt und fragt Mrs. Priller, was ist denn los? Und sie meint, ja, ich weine ja nur aus Freude, weil ich jetzt endlich keine Geldsorgen mehr habe, mich nicht mehr mit irgendwelchen Feriengästen rumärgern muss. Woraufhin die fünf Freunde auch gleich wieder sagen, ja, sollen wir dann auch abreisen? Wir sind doch auch Feriengäste, was Mrs. Priller aber verneint. Nein, ihr seid doch keine Feriengäste, ihr seid doch Freunde, ihr habt uns doch so geholfen und uns hier den Schatz gefunden. Ihr müsst auf jeden Fall bleiben und dürft auch keinen Pfennig bezahlen, woraufhin die Freunde sich freuen und meinen, sie würden ja auch gerne den zweiten Teil des Abenteuers miterleben.
Da Miss Priller hier so dezidiert sagt, ihr dürft keinen Pfennig zahlen, habe ich halt am Anfang gedacht, dass die fünf Freunde zahlende Gäste sind, was dann die Szene mit ihr müsst euer Zimmer teilen halt recht seltsam macht.
Und damit ist der Fall abgeschlossen.
Welche Verbrechen wurden nun in diesem Fall verübt? Insgesamt ist die Kassette recht verbrechenslos. Man könnte darüber diskutieren, ob Mr. Durston und Mr. Henning versuchten, Betrug vorhaben. Bei Mr. Henning hatte ich aber eigentlich eher den Eindruck, er hat viel Geld, weiß nicht, was er damit tun soll und gibt es mehr oder weniger wie ein großes Kind aus. Mr. Durston kommt in der Kassette in dem Buch eher als derjenige rüber, der eine Ahnung hat, was da eventuell liegen könnte. Und versucht, möglichst günstig an Dinge zu kommen, von denen er hofft, dass sie ihn reich machen. George allerdings ist meines Erachtens der Nötigung schuldig. Die Szene, in der sie Timmy auf Junior hetzt, ist ja ohne Gefahrensituation. Und für den Fall, dass Junior jetzt stolpert, sich nicht am Bein bricht oder Schlimmeres, wäre George die Schuldige.
Wäre dieses Abenteuer heute so noch möglich? Halten wir es für möglich, dass es tatsächlich noch unentdeckte Schätze gibt, die irgendwo im Boden schlummern und nur darauf warten, dass irgendjemand sie ausgräbt? Marc, du hast ja gesagt, du glaubst nicht, dass es sowas noch gibt.
Also ich kann mir das zumindest nicht vorstellen, wenn man Burgruinen sucht und solche Dinge sieht wie Graskreise. Ich meine, die Welt ist technisiert, wir haben Satelliten, Google knipst die Welt jeden Tag. Es gibt Militärsatelliten, die eine Auflösung im Metabereich haben. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob diese Bilder jetzt archäologisch überprüft werden, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass solche markanten topologischen Begebenheiten heute noch irgendwo unentdeckt vorliegen. Anders sieht es natürlich aus, wenn Wald ist, vielleicht ist im Waldboot noch was, oder dort, wo bereits Gebäude stehen.
Ja, zum Beispiel das Skelett von Richard III., das erst 2012 angeblich unter einem Parkplatz ausgebuddelt wurde. Andererseits weiß ich nicht, ob heutige Kinder noch zum Spaß einfach so in der Gegend rumgraben, einfach mal wahllos einen Spaten in die Hand nehmen, irgendwo rumbuddeln und dass man sie einfach so unbeaufsichtigt in einen uralten, nicht abgestützten Gang eindringen lassen würde, kann ich mir auch nicht vorstellen. Andererseits, die fünf Freunde sind eigentlich in ihren Ferien ständig mehr oder weniger unbeaufsichtigt und auf sich alleine gestellt. Kommen wir jetzt zu den Fragen, die offen geblieben sind. Da wäre für mich zum Beispiel, was machen die Hennings jetzt eigentlich? Suchen die sich ein neues Dorf, das sie kaufen, abreißen und nach Amerika transportieren können? Die Frage, die Mr. Priller schon gestellt hat, dürfen sie diese Schätze überhaupt behalten? Für Deutschland habe ich da recherchiert, dass es ein BGB-Gesetz gibt, das auf einem uralten Gesetz von Kaiser Hadrian beruht und sich deshalb Hadrianische Teilung nennt. dass ein Schatzfund hälftig aufgeteilt wird zwischen dem Finder und dem Grundbesitzer. Allerdings gibt es zusätzlich länderspezifische, bundeslandspezifische Schatzregale, die abweichend davon regeln, dass archäologisch wertvolle oder wissenschaftlich bedeutende Funde grundsätzlich dem Staat gehören. Wie sich das Ganze in Großbritannien verhält, weiß ich allerdings nicht.
Im Buch wird dazu Mr. Funstein, der Experte ist, zitiert. Er sagt, dass die Münzen dem Staat gehören und die Schmuckstücke und die Rüstung und die Schwerter den Brillers. Da sie ja zwei Schatztruhen finden, glaube ich, ist das immer noch genug. In England ist es meines Wissens so, es gibt den Treasure-Akt von Ende der 90er, dass wenn man einen Schatz laut Definition des Gesetzes, mehr oder weniger alles, was Edelmetalle über 10% hat, dann muss man ihn anzeigen, dann wird geprüft, ist es wirklich ein Schatz, dann geht eine Kommission festlegen, was ist der denn wert und dann muss der Finder diesen Schatz Museen zum Kauf anbieten. Das heißt, der Staat hat ein Vorkaufsrecht. Und erst wenn kein Museum diesen Schatz haben will, kann der Finder ihn auf dem freien Markt verkaufen und muss dann das Geld mit dem Grundstückseigentümer teilen.
Eine weitere Frage betrifft die Besitzverhältnisse bzw. die Verwandtschaftsverhältnisse. Das Dorf heißt ja nun Funstein, der Hof heißt Funstein, die Burg hieß wahrscheinlich Funstein. Die Familie, die den Hof jetzt bewirtschaftet, heißt Priller, wohingegen der Antiquitätenhändler wieder Funstein heißt und von sich behauptet, er sei ein direkter Nachfahre. Das heißt, warum gehört dieser Grund und Boden jetzt nicht mehr den Funsteins, sondern den Prillers? Und hat Mr. Funstein irgendwas mit dem Urgroßvater zu tun, außer dass sie befreundet sind? Das ist mir ein bisschen unklar geblieben. Und zu guter Letzt eben, warum hat noch nie jemand versucht, von der Kapelle aus diesen Gang zu finden? Wenn allen klar ist, dass unter der Burg noch Keller existieren, in denen Schätze vermutet werden und ein Gang von der Kapelle in die Burg führt, dann würde ich doch mal an diesem Ende anfangen. Das heißt, warum hat niemand die Kapelle ausgeräumt und diese Falltür gefunden, die ja teilweise bei den Knechten sogar schon bekannt war?
Vergleichen wir die drei Medien, die wir uns angeschaut haben. Die Kassette ist ziemlich genau ein Destillat des Buches und gibt auch das Abenteuerfeeling, was im Buch gut rüberkommt, genauso gut dar. Es sind einige Szenen aus dem Buch in der Kassette weggelassen worden. Die wurden dann öfters mal durch kleine Erzählereinspielungen subsumiert. Da entstehen ein paar Unlogigkeiten, die aber nicht weiter stören. Die TV-Serie ist nun recht weit von sowohl Buch als auch Kassette weg, in dem Sinne, dass sie eine komplett andere Selektion an Szenen macht. Da wird viel mehr Wert drauf gelegt, wie George und Junior zueinander stehen. Darüber hinaus hat die Serie zum Schluss auch etwas Slapstick-Elemente. Die letzte Szene, als der Großvater die Hennings vom Hof jagt, er hat ein Schwert, rennt auf sie zu. Die Hennings und insbesondere auch Junior rennen genauso schnell weg, wie der Opa näher kommt, dass sie alle denselben Abstand halten. Das erinnert mich frappant an Monty Python. Das Buch hat leider einige unangenehme Szenen. Insbesondere George verhält sich Junior gegenüber sehr bösartig bis zur Körperverletzung. Ich persönlich finde, das Buch ist nicht kindgerecht und ich würde es auch keinem geben. Hätte ich Kindheitserinnerungen an diese Kassette, bin ich mir recht sicher, würde ich sie, nachdem ich das Buch jetzt als Erwachsener gelesen habe, die Kassette anders hören. Und weil wir die Gefahr zu Beginn gesehen haben, habe ja nur ich das Buch gelesen. Denn genau das ist mir mal passiert mit TKKG, Gefangen in der Schreckenskammer. Insgesamt ist die Kassette meines Erachtens die beste Darstellung des Falls und ist auch absolut gesehen gut. Mein Fazit bezieht sich jetzt nur auf das Hörspiel in der Kassettenform. Es ist ein Abenteuerfall, er ist linear erzählt. Die Detektivarbeit beschränkt sich hier jetzt darauf, den Burgplatz zu finden. Es gibt recht viele lehrreiche Informationen, die Sache über den König, die Sache mit den englischen Worten von Mr. Henning oder auch Informationen über Edelmetalle. Der Kaugummi-Akzent der Hennings ist sehr amüsant. Normalerweise stören mich solche übertriebenen Akzente, aber das macht die Leute hier durchaus sympathisch. Die Geräuschkulisse ist stellenweise sehr überzeugend. Das Echo in der Halle kommt wirklich gut rüber.
Die Kassette basiert auf sehr vielen Zufällen. In einer Kriminalgeschichte hätte ich das als unrealistisch empfunden. Für einen Abenteuerfall, in dem Kinder die Welt erkunden, ist es aber durchaus recht passend.
Negativ für mich ist, das Stilmittel, den Erzähler so oft so kleine Sätze sagen zu lassen. Öfters wirklich nur ein, zwei Sätze, dann sagt Julian zwei Sätze und dann kommt schon wieder der Erzähler. Das hat mich durchaus das ein oder andere Mal aus der Geschichte rausgebracht. Insgesamt gibt's von mir aber einen Daumen nach oben, so etwa auf 11 Uhr.
Ich mag die Folge auch immer noch sehr gerne, obwohl ich jetzt bei der Vorbereitung des Podcasts festgestellt habe, es ist möglicherweise tatsächlich eine atypische Folge, weil kein wirkliches Verbrechen passiert und die fünf Freunde auch niemanden überführen müssen. Andererseits ist die Terminologie auch eine andere. Bei den fünf Freunden ist immer vom nächsten Abenteuer die Rede, im Gegensatz zu TKKG oder drei Fragezeichen, die immer vom nächsten Fall sprechen. Die Bildungsinformationen sind meines Erachtens sehr gut in die Geschichte integriert. Man kriegt es einfach so im Vorbeigehen mit, im Gegensatz zu anderen neueren Folgen, wo ich manchmal schon den Eindruck habe, so jetzt kommt hier per Holzhammer die pädagogische Keule, jetzt müssen wir den Kindern mal was beibringen. Das mag aber auch nur mein erwachsenes Ohr jetzt sein. Wie gesagt, finde ich die Folge immer noch sehr gut, auch wenn möglicherweise da auch ein bisschen nostalgische Verklärung mitschwingt. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass die Originalfolgen, die ich tatsächlich original aus den 80ern kenne, bei mir anders emotional verankert sind als die anderen Originalfolgen, die ich mir dann mit Mitte 20 zugelegt habe und mit denen ich keine Kindheitserinnerungen verbinde. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Fall oder dieses Abenteuer ziemlich lang ist, dass viel passiert. Ich hatte immer den Eindruck, dass es eine Kassette ist, die länger dauert als alle anderen, die ich so kenne. Möglicherweise kommt es aber auch nur daher, dass die Trennung der Szenen durch Musik hier minimal ist. Die Musik ist wirklich immer nur 2-3 Sekunden lang. Ansonsten wird die ganze Zeit erzählt und es passiert Handlung. Für mich ist es immer noch eine super Folge. Daumen hoch.
Damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. In der nächsten Podcast-Episode werden wir ein Buch aus der Reihe Geheimagent Lennet besprechen. Darin wird es um eine Klimaanlage gehen und insbesondere, wo sie sich gerade befindet. Bis in 4 Wochen.